Vielleicht ist es heute dran, dass eine neue Story beginnt in deinem Leben. Herzlich willkommen auch von mir, Pastor Bernd C., heute zum Gottesdienst. In Victor Hugos Klassiker Les Misérables wird Jean Valjean wegen dem Diebstahl eines Brotes für seine hungernde Familie zu Gefängnis verurteilt. Als er dann nach 21 Jahren freigelassen wird, ist er ein verbitterter Mann. Und niemand gab in dieser Zeit einem Ex-Knacki Arbeit oder Unterkunft. Niemand außer einem Pfarrer, der hilft ihm. Doch er reagiert genau wie das eben ein Knacki tut, was man erwartet. Er klaut buchstäblich das Tafelsilber. Er beklaut den Priester. Nachts hat Unterkunft gefunden, räumt er den Schrank leer in den Sack und haut ab damit. Doch wie das oft so ist, er wird erwischt. Er wird zurückgebracht zum Priester. Und er hat gelogen, hat den Polizeibeamten gesagt, ja, das habe ich geschenkt bekommen. Glaubt man natürlich sofort, wenn man ihn so sieht. Und so ging es auch den Polizisten. Natürlich glaubten die es nicht, aber fragten nach. Und was sagte der Priester? Ja, ich habe es ihm geschenkt. Der Priester gab ihm zum ersten Mal etwas, was er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie erlebt hat. Er empfing Gnade. Gnade auch übersetzt als unverdiente Gunst. Etwas, was ich mir nicht verdienen kann. Was er sich nicht verdienen konnte. Weil er hatte nichts mehr außer sein Leben. Das bewahrte ihn vor lebenslanger Zwangsarbeit und gibt ihm die Chance, aus seinem Leben doch noch etwas zu machen. Und von der Gnade, der Liebe dieses Christen, dieses Priesters, wird er zu Gott hingezogen. Er übergibt ihm sein Leben und entscheidet sich eben, einen neuen Weg zu gehen. Er wählt dafür vielleicht nicht den idealen Weg, nämlich eine neue Identität, die ja auch wieder ein Stück eine Lüge ist. Er wird dadurch letztlich durch sein Geld in einem kleinen Ort weiter weg ein angesehener Bürger, ja sogar Bürgermeister. Er wird Unternehmer, hat eine Fabrik mit mehreren hundert Angestellten. Er ist ein guter Mann, er kümmert sich um Leute in Not. Er ist großzügig, er ist jemand, dem man Christus ansieht in seinem Leben. Und dann kommt eine Situation, die ist ganz grausig. Sein ehemaliger Wärter, Polizeichef, ist inzwischen sozusagen bei ihm in Brot und Würden und arbeitet dort als lokaler Chef der Polizei und er verdächtigt ihn. Dann wird aber jemand anderes angezeigt, weil er eben flüchtig galt, als jemand, der auf Bewährung entlassen wurde und sich nicht mehr gemeldet hat, heißt es, er muss den Rest seines Lebens zurück. Und dann erwischen sie einen und sagen, das ist er, das ist Jean Valjean. Und der wird jetzt vor Gericht gestellt. Und das erfährt der echte Jean Valjean, der jetzt einen anderen Namen hat, der Bürgermeister ist, der anders aussieht, wie man gleich sehen wird. Und jetzt steht er vor der Wahl. Was mache ich? Wer bin ich? Lasse ich jetzt den anderen für mich in die Zwangsarbeit gehen, für den Rest seines Lebens? Oder gehe ich zurück in die Zwangsarbeit, wo ich 21 Jahre war, wo ich genau weiß, wie es ist, wo ich nie wieder hin will? Und jetzt wird sein Glaube geprüft auf ganz eindrückliche Art und Weise. Und lasst uns doch schauen, wie er reagiert. Wir schauen uns jetzt den zweiten Teil an. Ich habe die Clips auf YouTube verlinkt, so die englischen Varianten davon. Und wer die nochmal nachschauen will, solltet ihr euch diese Links einfach kopieren, weil die sind ja nach dem Livestream nicht mehr zu sehen. Viel Freude. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und weiß, wohin ich gehe. Mit diesen Worten machte Jesus Christus selbst deutlich, dass er genau wusste, wer er war, wer er ist. Solche Entscheidungen wie Jean Valjean eben treffen nur Menschen, die wissen, wer sie sind. Nicht welche, die so tun, als wüssten sie es. Wer waren die Christen, die freiwillig sich gefangen nahmen, nehmen lassen für ihren Glauben, in den Kolosseen der römischen Nation ihr Leben gaben? Wer waren diese Männer und Frauen, die sich an Pfähle haben fesseln lassen, um als lebendige Straßenlaternen die Stadt Rom zu erhellen? Wer waren diese Männer und Frauen, die trotzdem ihrem Glauben nicht abschworen? Es waren Männer und Frauen, die wussten, wer sie sind. Und sie wussten auch, wessen sie sind. Und sie wussten dann auch, wo ihre Heimat ist. Wer ist mein Wertgeber? Das, was Jean Valjean mitgemacht hat, war furchtbares Unrecht. Für ein Brot, 21 Jahre, nicht nur in einem netten Gefängnis zu sitzen, sondern in Zwangsarbeit, körperlich gezüchtigt und gequält zu sein. Die besten Jahre seines Lebens, würden einige sagen. Solch ein Unrecht haben einige erlebt in ihrem Leben. Einige, die es jetzt hier schauen. Vielleicht du. Vielleicht hast du Verrat erlebt, übelster Sorte in deiner Vergangenheit. Vielleicht bist du so verletzt worden, dass du bis heute wund liegst, wann immer du auch nur darüber nachdenkst. Vielleicht hast du Unrecht angetan bekommen. Ein Unrecht, das furchtbar war. Vielleicht ein Unrecht, das nicht mal jemand weiß außer dir. Und all diese Dinge wollen uns sagen, wer wir sind oder wer wir nicht sind. All diese Dinge halten uns in einer ewigen Sklaverei gefangen und verhindern, dass wir herausfinden, wer wir eigentlich sind. Und mein Wertgeber kann verschiedene Gestalt annehmen. Da ist einmal der Selbstwert. Wie denken andere über mich? Vor allem die Personen und die Personen, die für mich die wichtigsten sind. Wie denken die über mich? Wie denkt mein Vater über mich? Oh, das ist wichtig. Ganz wichtig. Wie denkt meine Mutter? Wie denken meine besten Freunde? Wie denkt mein Chef? Mein Pastor? Was auch immer. Wer für dich wichtig ist? Wie denkt er über dich? Das macht was mit dir. Das macht was mit deinem Selbstwert. Dein Ehepartner, wie denkt er wirklich über dich? Es gibt drei bedeutende Fragen, die Antwort geben, wie ich mich einschätze, für wen ich mich halte. Die erste Frage ist, wem glaube, wem vertraue ich? Die zweite Frage ist, wem folge ich? Und die dritte ist, wem gehöre ich? Keine einfachen Fragen. Wem glaube ich, wem folge ich, wem gehöre ich? Aber wir werden uns heute auf die Suche machen nach Antworten auf diese Fragen. Denn im Johannes 17,3 steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jean Valjean hat erkannt, wer Gott ist und wer er für Gott war, anhand der Liebe eines einzelnen Menschen. Vorher haben ihn auch in dem Film mehrere getreten und ausgestoßen und gesagt, dass er für sie nichts wert ist. Und dann kommt ein Mann. Und er macht den Unterschied für ein ganzes Leben. Nun ja, es ist nur eine Geschichte, könntest du sagen. Aber nach meiner kleinen Lebenserfahrung von gerade mal 52 Jahren habe ich solche Geschichten schon so oft in verschiedener Gestalt gesehen, dass ich diese Geschichte für sehr repräsentativ halte für viele Menschen, die wegen einem Mann, wegen einer Frau das Leben gefunden haben. Nach vielen Jahren Existenz, lebendigem Tod oft. Er hat seinen wahren Wert in Christus gefunden, dieser Jean Valjean. Und so wurde aus ihm ein Wohltäter, ein Integrer, ein geachteter Mann. Nun, wer bin ich? Alle fragen sich das. Lass dir nicht sagen, jeder hat eine Antwort. Jeder tut vielleicht so. Wenn ich als Christ ja fast 20 Jahre hier noch keine Antwort drauf hatte, noch nicht wirklich die letztendliche, zufriedenstellende, gültige Antwort, das zeigt, wie viel Unsicherheit in Menschen ist, bis er diese Frage für sich beantwortet hat. Aber hat er sie beantwortet? Ich meine, von Herzen, dann ist nichts mehr dasselbe. Dann fängt Leben an. Dann fangen Menschen an zu blühen, die vorher vertrocknet waren. Scheinbar tot. Es gibt klassische Definitionen. Ich habe euch ein paar Bilder dazu mitgebracht. Eine klassische Definition ist die Summe meiner Besitztümer. Wer bin ich? Manch einer wird dir das mit seinen Besitztümern zeigen. Mit seinem Haus, mit seinem Boot, mit seinem Geld, mit seinem Boxstall, mit seinem, keine Ahnung, was alles für dich dazugehört. Und du musst nicht Millionär sein, dass das ist. Du kannst ein ganz armer Schlucker sein und kannst sagen, Moment mal, das ist mein Sparbuch, das sind 1000 Euro drauf, das ist, wer ich bin. Wenn das alles ist, was du hast. Oder die Sache, wo du besonders gut bist. Kann man das Bild jetzt sehen? Klappt es? Die Folie 1 oder Folie 2 war das dann mit einem weltbekannten Boxer. Bitte, wenn ich diese Folien zeige, zeige ich damit nicht, dass die ja alle nicht wissen, wer sie sind. Okay? Ich nehme es nur als Bild dafür, wie es aussehen könnte, wenn jemand nicht weiß, wer er ist. Vielleicht wissen die es ganz genau, ist alles wunderbar. Weißt du, ich habe nichts dagegen, wenn du 3 Lamborghinis in deiner Garage stehen hast. Oh, ich freue mich mit dir, alles gut. Ich habe nur ein Problem, wenn die Lamborghinis das sind, was deinen Wert ausmacht. Verstehst du? Das ist, was ich versuche zu sagen. Ich habe Fotos, vielleicht sehen wir es noch, von einem Boxer, der heißt Floyd Mayweather, recht bekannt. Der gilt als einer der besten Boxer der Welt. Ich glaube, seine Karriere ist, glaube ich, inzwischen zu Ende, bin ich nicht ganz sicher, oder am Ende zumindest. Er hat zeitweise alle 3 Meistertitel, Weltmeistertitel gehabt von den 3 großen Boxvereinen. Er hat keinen seiner 50 Profikämpfe verloren. Ist gut, ist wie Rocky, okay? Und er hat im Jahr 2014 78 Millionen Dollar verdient und galt auch in dieser Zeit als bestverdienender Sportler der Welt. Das ist nicht schlecht. Und er ist einer von der Sorte, man sagt das ja, war Amerikaner, die zeigen ja eher, was sie haben. Wir Deutschen, wir verstecken es ja eher, weil wir hier eine andere Neidkultur haben. Mag ja sein, er zeigt es sehr deutlich, ich muss nur seinen Namen googeln, da findest du ganz viele der Bilder, die ich hier versucht habe zu zeigen. Nämlich, da siehst du ihn, wie er mit Banknoten auf einem Riesentisch so, also alles voll mit Stapeln von Banknoten sich fotografieren lässt. Oder in seinem Privatjet auch mit einem Tisch voller Banknoten. Oder wo so ein Tablet mit was sind 20 Uhren oder so in die Kamera hält. Und jede dieser Uhren, dafür kriegst du 2 bis 3 Einfamilienhäuser vom Wert her. Und das sind seine Uhren oder das ist ein Teil seiner Uhr, mit denen reist er dann auch. Oder er steht da eben vor 3, was sind das, Lamborghinis oder, ne, das sind keine Lamborghinis, das sind Bugattis, Bugatti Veyron, 3 Stück vor seinem Privatjet. Das sind so seine Bilder, die er postet. Ne, so. Wie gesagt, vielleicht ist er ja auch wunderbar und alles ist in Ordnung, aber für mich sah das, wo ich das erste Mal gesehen habe, sah das so aus wie jemand, der nicht weiß, wer er ist und eben durch seinen Besitz versucht herauszufinden, wer er ja vielleicht doch ist. So, das ist eine der Möglichkeiten. Ich kann Besitz nehmen und kann mich dadurch definieren. Das ist ja legal, alles in Ordnung, alles gut. Ich rede nicht gegen diesen Mann, um Gottes Willen. Ich freue mich, wenn Leute Besitz haben, vor allem wenn Kinder Gottes richtig viel besitzen. Das ist gut, weil Gott kann das benutzen und Gott will dich segnen und Gott will durch dich andere segnen. So läuft das Spiel. Dann gibt es aber auch andere Wege, wie ich mich definieren kann. Zum Beispiel durch die Summe meiner Fähigkeiten, durch meine Intelligenz, meine Cleverness. Das kann mich definieren. Ich kann mich definieren durch mein Wissen, meine Titel. Auch nichts gegen Doktortitel oder Professoren, was auch immer du alles sein darfst. Oder wenn du in der Lufthansa im Senatorklass, fantastisch, ist alles gut. Und ich weiß, Christen, gibt Christen, die haben das und die genießen das, das ist super. Genieß es, enjoy it. Aber wenn das ist, wer du bist, dann hast du ein Problem. Ja, nicht größer und kleiner als andere auch, die es auf eine andere Weise machen, aber das ist eine der gängigen Praxen. Ne? Ich zeig dir, was ich weiß, ich lasse dich dumm aussehen in meiner Gegenwart, dann weiß ich, wer ich bin. Ich hab's drauf, okay? Eine andere Vorgehensweise ist die Summe meiner körperlichen Vorzüge. Und das können beide Geschlechter gut. Die einen machen sich einen Traumbody im Fitnessstudio, die andere helfen mit ein bisschen Silikon und Depressionen nach. Ich habe da jetzt auch ein Bild, allerdings, ich habe mal ganz harmlose Bilder genommen. Ich wollte jetzt hier nichts Anrüchiges zeigen. Aber wenn du siehst, wie Leute vor und nach zum Beispiel Make-up aussehen können, das ist ja nichts Schlimmes. Ich mag Make-up. Make-up ist fantastisch. Aber wenn das ist, wer ich bin, und dann in der Hochzeitsnacht mein Partner neben mir aufwacht und sich zu Tode erschreckt, weil das die Maske ab ist, dann ist irgendwas nicht so ganz richtig. Okay, wir dürfen uns schön machen und das doch Make-up nehmen. Schaut mal die Beispiele. Ihr seht, wie unterschiedlich das aussehen kann. Schaut euch doch mal die Gesichter an. Die haben fast nichts mehr miteinander zu tun nach dem Schminken. Das ist ja eben nicht mehr nur Make-up, finde ich. Das ist schon Maskerade. Das ist ein Maskenspiel. Was hat die Frau mit dieser Frau noch gemeint? So, das ist irgendwie schräg. Also als Mann finde ich das schräg, obwohl ich Make-up mag. So, und da gibt es natürlich noch andere Wege, wie ich körperliche Vorzüge natürlich zeigen kann. Gerade junge Frauen haben da gewisse Wege, und auch junge Männer haben da gewisse Wege und alte Männer haben wieder andere Wege. Weißt du, jedes Alter findet irgendeinen Weg, sich irgendwie körperlich attraktiver darzustellen, als er vielleicht wäre. Und das ist dann der Wert. Okay, ich bin die, weil ich habe eine Oberweite mit, was ist der Körbchengröße, E, F, G, keine Ahnung, was es dann braucht, damit eine Frau sich so fühlt. Ich habe solche Frauen gesehen und im Fernsehen, wie sie erzählt haben, dass sie jedes Jahr eine Brust-OP machen, damit sie sich, da ist ja irgendwas kaputt. Sorry, aber das ist jetzt nicht mehr einfach nur normal. Da ist was kaputt. Leute versuchen, geliebt zu sein. Das ist ja immer der Hintergrund. Und sie machen dadurch dafür Dinge, die würde ich für viel Geld nicht machen, weißt du? Aber dann haben sie wenigstens das Gefühl, ich bin geliebt, ich bin gemocht. Da gehen Frauen in die Pornografie für. Männer machen unmögliche Dinge, um nur das Gefühl zu bekommen, ich bin dabei. Leute mögen mich, Leute respektieren mich. Für uns Männer ist Respekt wichtiger als Liebe. Aber all dafür kann ich so viele Dinge tun. Die Summe meiner Leistungen kann die klassische Definition sein, wer ich bin. Jetzt ist aber ein Haken bei dieser ganzen Sache. Egal, welche dieser Dinge für dich vielleicht eher in Frage kommen. Vielleicht sagst du auch gar nichts davon. Vielleicht hast du einen ganz eigenen Weg gefunden, zu sagen, ja, deswegen bin ich, wer ich bin. Ja, da gibt es ja die Playboys, die jeden Abend eine andere Frau im Bett haben, solange das klappt. Ich bin cool. Ich bin. Wer bin ich? Der Mann, der jeden Abend eine andere Frau im Bett hat. Okay, und das ist, wer du sein willst. Okay, aber vielleicht ist es gar nicht, was du eigentlich willst. Vielleicht ist es gar nicht der Thrill, den du eigentlich willst. Vielleicht willst du damit ganz was anderes. Und das ist, was ich immer wieder höre in Gesprächen, dass eigentlich ganz eine andere Sehnsucht dahinter steht. Ich will einfach geliebt sein. Ich will respektiert sein. Ich will es geschafft haben, ja, in dieser Gesellschaft irgendwo eine Rolle zu spielen, die von Bedeutung ist. Der Haken hierbei ist, sobald eine dieser Selbstverständlichkeiten in diesen Gleichungen weg ist, geht die Rechnung nicht mehr auf. Wenn ich morgen eine Geldentwertung im Land habe und alles, was ich besitze oder besaß, nichts mehr wert ist, wer bin ich dann noch? Wenn ich morgen arbeitsunfähig bin und ich kann nicht mehr meinen 300.000 Euro Job im Jahr ausüben, weil ich arbeitslos geworden bin, wer bin ich dann? Wenn ich meine Häuser vielleicht verkaufen muss oder meine Besitztümer verliere, weil sie gestohlen werden, weil es mir geht wie Hiob, keine Ahnung, wer bin ich dann? Wenn mein Körper sich dem normalen Weg nach entwickelt und die Erdanziehungskraft ihren Tribut zollt, wer bin ich dann? Wenn Falten da sind, wo vorher das jugendliche Lächeln alle bezauberte, wer bin ich dann noch? Ich werde nie vergessen, ich hatte hier mal eine Frau sitzen, schon viele Jahre her, ist auch niemand, der oft da war. Es war eine junge, bezaubernde Frau. Es war eines der hübschesten Mädchen, vielleicht was mit 20, das ich je gesehen habe. Ich dachte nur, die hat bestimmt das perfekte Leben. Dann kam sie zu mir und hatte Selbstmordabsicht. Wollte sich umbringen. Ich weiß nicht mehr wegen was. Und ich dachte nur, boah, so kann man sich irren, wenn du nur vor den Kopf schaust. Und was dahinter sich oft abspielt, ist so elend und so arm und so verzweifelt und so voll Not. Und was ist, wenn die Gesundheit beschädigt ist? Was ist, wenn Krankheit, wenn Unfall, wenn Depressionen kommen? Wenn ich meinen Job verliere, wenn ich alt werde, vielleicht als Frau in die Wechseljahre komme, Falten kommen, Erektionsstörungen beim Mann kommen, die Haare gehen, die Figur sich verändert, wenn Beziehungen zerbrechen, was ist dann? Wer bin ich jetzt? Und erst wenn ich darauf die Antwort habe, stehe ich tatsächlich über den Dingen und nicht mehr unter den Umständen. Die meisten Menschen leben ihr Leben unter den Umständen, anstatt da zu sein, wo Gott sie hinberufen hat, nämlich auf göttliche Position. Wir sind versetzt in himmlische Regionen, sagt uns die Bibel. Das heißt noch nicht, dass wir schon entrückt sind und nicht mehr hier sind, unser Körper ist nach wie vor hier, aber wir sind in unserem Mindset eigentlich mit Christus berufen, eine ganz andere Position zu sehen, von einer ganz anderen Position aus die Dinge zu erkennen. Wisst ihr, viele landen auf diese Weise in der Midlife-Crisis und Leute, echt, was ich beobachte, einige erholen sich davon nie wieder. Die erholen sich nie wieder. Ich habe eine Kollegin mal gesehen, die wurde 30. Die ist zusammengebrochen am Arbeitsplatz an dem Tag, wo sie Geburtstag hatte. Weil sie der festen Überzeugung war, jetzt ist sie alt. Ich fand das damals lustig, weil ich war erst 25. Ja, was ist die Jugend? Die Jugend wird ja gefeiert. Hat schon Rick Springfield früher in meiner Jugend gesungen, Celebrate Youth. Okay, aber warum feiern wir nicht das, was danach kommt auch? Die Jugend ist fantastisch, eine tolle Zeit. Im Nachhinein auch eine schwierige Zeit. Ja, wenn man so zurückguckt, ich wollte gar nicht mehr jung sein. Ich bin so froh, dass ich heute so alt bin, wie ich alt bin. Und ich glaube, du könntest mir ein Jahr schenken, ich würde es nicht nehmen. Ich bin gerne 52. Und es ist eine gute Zeit. Ich werde das auch sagen, wenn ich 72 und 92 bin. 102 vielleicht, vielleicht auch nicht. Warum? Weil ich weiß, wer ich bin. Weil ich weiß, woher ich komme. Weil ich weiß, wohin ich gehe. Deswegen ist das hier alles nicht ganz so wichtig. Was ich bin, was ich habe, welche Erfolge ich feiere, was Leute über mich denken. Das ist ja schön. Manchmal kriegen wir ja auch liebe E-Mails oder liebe Nachrichten. Zurzeit kommen eigentlich fast nur liebe Botschaften so. Die danken sich für den Pop und was wir so machen und freuen sich drüber. Und das ist so schön zu lesen. Aber wisst ihr, ich bin zu lange im Business, um mir darauf irgendwas einzubilden. Ich habe oft erlebt, auch in der Vergangenheit, wie Leute, die am Anfang so schrieben, dann irgendwann anders schrieben, weißt du? Weil wenn du was sagst, was sie stört oder wo sie nicht mit übereinstimmen, auf einmal kriegst du dann gegensätzliche Post. Die Frage ist, was macht es mit dir? Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, wofür du stehst, macht es nicht so viel. Klar, es gefällt nicht, aber es haut mich auch nicht mehr um. Ja, manche Dinge, die darf man tatsächlich überspringen. Ja, wenn die gefühlte Unbesiegbarkeit der Jugend als Illusion entlarvt wird, dann werde ich merken, wer ich bin oder wer ich sein sollte und wo ich mich vielleicht drauf zubewege. Ich habe in einem Pop vor ein, zwei Wochen über drei Illusionen gesprochen, deswegen hier nur ganz kurz zusammengefasst. Es gibt mehr Illusionen im Leben als diese drei, aber diese drei sind so versteckt, dass sie viele gar nicht wahrnehmen. Die erste Illusion ist Frieden. Es gibt weder äußerlich noch innerlich ohne Christus irgendeine Form von Frieden, die andauert. Meinungsverschiedenheit reicht oft schon aus, damit du den Frieden verlierst. Und oft stecken so viele interne Konflikte in uns, die uns auch nach außen unfähig machen, mit allen in Frieden zu leben. Der Mensch steht permanent im Krieg mit sich selbst und mit seiner Umgebung. Am schwersten ist es übrigens, in seinem eigenen Haushalt Frieden zu bewahren. Weil die Menschen, die einem am nächsten sind, kennen einen am besten. Das schließt die eigenen Schwächen nämlich ein. Die zweite Illusion, Kontrolle. Wann immer du dachtest, du kontrollierst jemanden oder eine Situation, vergiss es. Du hast es nie, du wirst es nie. Kontrolle ist eine Illusion. Den einzigen, den du begrenzt kontrollieren kannst, bist du selbst. Aber du weißt aus deinem eigenen Leben sehr wohl, dass das eben nur begrenzt möglich ist. Du hast deine eigene Kontrolle selbst oft kaputt gemacht. Als Mensch bin ich nicht in der Lage, allein mein eigenes Leben zu kontrollieren. Ich kann nicht mal bestimmen, ob ein Haar dran bleibt oder ausfällt. Wo ist da Kontrolle? Alle meine Pläne können durch einen Anruf, durch eine Beleidigung, durch einen Unfall, für den ich selbst nicht kann, ja selbst durch einen unsichtbaren Virus, völlig über den Haufen geworfen werden. Kontrolle ist Illusion. Das Problem ist nur, dass für viele Menschen in unserem Land, gerade hier, wir sind gepolt auf Kontrolle, Kontrolle existenziell wichtig ist. Was ich nicht mehr unter Kontrolle habe, ist gefährlich. Das kann mir Böses tun. Das reicht manchmal schon, wenn die Ehefrau am Beifahrersitz sitzt. Habst du eine Frau, das reicht schon. Keine Kontrolle mehr. Er hat das Lenkrad. Er fährt schneller als die Frau. Und dann gibt's Konflikte. Kennt ihr das? Inzwischen ist sie richtig gut. Sie macht meistens einfach die Augen zu, dann klappt das. Und bei langen Strecken fährt sie immer. Das ist gut. Auf die Weise haben wir das Kontrollproblem ein bisschen im Griff. Ja, aber so läuft es doch. Die dritte Illusion ist Sicherheit. Was ist Sicherheit? Wo gibt's Sicherheit? Wir leben in Deutschland und Deutschland ist bestimmt das sicherste Land auf der ganzen Welt. Und trotzdem passieren hier Dinge. Über 9000 Menschen sterben im Straßenverkehr. Viele davon völlig ohne Schuld. Einfach weil irgendein anderer irgendwas falsch gemacht hat. Vielleicht alkoholisiert Auto gefahren ist. Was auch immer. Oder irgendein Gleis auf irgendeiner Strecke gelockert war. Keine Ahnung. Dann gibt es Unfälle und Leute sterben. Fußgänger, die einfach überfahren werden, obwohl sie sogar langsam über den Zebrastreifen gegangen sind. Das Auto das aber nicht wahrgenommen hat. Wie auch immer. Sicherheit. Wisst ihr, es gibt keine sichere Anlage, keine einzige. Egal, ob du Aktien, Bargeld, Gold oder sogar Immobilien wählst, alles hat Schattenseiten. Könnte ich euch jetzt Geschichten von erzählen, vielleicht zwei kurze, die ich auch im Pop genannt habe. Wir haben Freunde in Edinburgh, die haben über Jahre investiert in Gebäude. Die haben also ein Haus gekauft, haben der Bank den Zins alleine für den Hauskauf bezahlt, haben aber mehr durch die Vermietung des Hauses eingenommen und haben von der Differenz gut, sehr gut gelebt und konnten immer weitere Häuser kaufen und so weiter. Und das ging nur, weil die Immobilienpreise in Edinburgh über 20 oder 30 Jahre nur gestiegen sind, jedes Jahr. Also sozusagen berechenbar der Anstieg. Und dann kam, was kommen musste, auf einmal hörten sie auf zu steigen. Und auf einmal sanken die Preise. Und das Ergebnis, genau. Ich glaube, die haben heute keine einzige Immobilie mehr. Die Zeit, warum? Sie mussten das Zeug verkaufen, gucken, dass sie so gut wie möglich aus der ganzen Chance wieder rauskamen, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Also selbst Immobilien in einer Stadt wie Edinburgh funktionieren nicht immer. Okay, auch hier kann es schief gehen. Ich denke an den Vater meines Schwiegervaters. Er hat mir mal die Geschichte erzählt, Helmut, von seinem Vater, und sagte, das war ein sehr sparsamer Mensch, Landwirt. Und er war so sparsam, dass er selbst das undichte Dach nicht geflickt hat und hat Eimer hingestellt, damit, wenn es regnete, damit man das auffing. Es standen mehrere Eimer am Dachboden, weil er das Geld gespart hat. Und er sagte, er hat nachher eine ansehnliche Summe in Bargeld besessen, und dann kam die Währungsreform. Und von heute auf morgen war dieses Geld, es waren Zehntausende oder Hunderttausende, ich weiß nicht genau, eine Menge Geld, nichts mehr wert, in einem Schlag. Alles wertlos. So kann es gehen. Es gibt keine Sicherheiten. Man kann natürlich als Anleger, ja, verteilt man das ein bisschen und guckt, dass man möglichst gut durchkommt. Goldpreis, dasselbe Spiel. Goldpreis macht Zickzackbewegungen wie jede Aktie, nur noch volatiler. Du kannst richtig viel Geld verlieren, du kannst auch richtig viel Geld gewinnen damit. Also je nachdem, wo du gerade, in welcher Zeit du das gerade machst. Weißt du, Menschen, mit denen du Jahrzehnte eng zusammengelebt hast, vielleicht eigene Familie, die können sich morgen gegen dich wenden. Und das, was immer mit Harmonie beseelt war, ist auf einmal kaputt. Auf einmal ist Krieg. Auf einmal mag man sich nicht mehr begegnen. Das habe ich mehrfach beobachtet. Keiner hat das geplant, wisst ihr? Und doch ist es passiert. So was ist Sicherheit. Es gibt eine Firma, die seit 400 Jahren besteht, die jetzt schließt. Ging durch die Medien, eine Brauerei in Bayern. 400 Jahre, und die junge Frau, die es jetzt besitzt, die musste schließen. So geht es einigen. Einige Banken sind nicht mehr da, die es immer gab. Denk an die Fluggesellschaft Pan Am, die älteren von uns. Die gab es immer. Das war die größte Airline Amerikas. Und heute sieht man sie nur noch in Filmen aus den 70ern. Was ist sicher? Sicherheit ist eine Illusion. Es gibt also keine Definition, die mir sagt, wer ich wirklich bin. All die Dinge funktionieren nicht. Wo ist die Antwort, Pastor? Ich sag's euch. Die Antwort gibt es bei Gott. Habt ihr schon gedacht, gell? Die Antwort gibt es bei Gott. Wer ich bin, Gott gibt die richtige Antwort. Übrigens der einzige. Oder Leute, die sich auf Gott berufen und das hier nachgeprüft haben in diesem großen Buch, was wir alle haben, was sich die Bibel nennt, da gibt es Antworten darauf. Und ich möchte mir jetzt mit euch drei der größten Helden, der größten Führer, der größten Heerführer Israels anschauen. Und ich glaube, hieraus entnehmen wir alle eine Antwort. Ich habe ja bereits einen Teil gemacht über Who Am I vor einem Jahr ungefähr. Und deswegen, ich will mich hier nicht wiederholen, ich möchte das erweitern, ich möchte das noch klarer machen, weil ich glaube, diese Antwort ist so wichtig, dass wir uns damit befassen müssen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, zweiten Buch Mose, 3, Vers 6 bis 11. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Moses sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen, und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherezitter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich? Who am I? Dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen soll. Ich meine, erstmal ist es doch schön. Gott sagt, ich habe alles gesehen. Ich habe all die Verletzungen gesehen. Ich habe die Schreie gehört. Ich habe das Unrecht gesehen. Und ich will was dagegen tun. So ist unser Herr. Und dann steht Moses, der ja immerhin aufgewachsen ist, sogar im pharaoischen Palast. Und er sagt, wer bin ich? Er hat sich an seine Vergangenheit erinnert. Er hat versagt. Er hat voll abgelust. Er hat einen umgebracht, ist dann ausgestoßen worden, war dann 40 Jahre lang Schafsfarmer, hat eine ausländische Frau geheiratet und jetzt stand er da vor diesem brennenden Busch, 80-jährig und denkt, Gott, hallo, ich, wer bin ich? Ich fand das so klasse, als ich die Frage gelesen habe, dachte ich, Mose, dir ging es ja wie mir. Wie oft habe ich vor Gott gestanden und gesagt, Gott, ich, hast du eine Ahnung, wer ich bin, wo ich herkomme? Was qualifiziert mich für irgendwas? So muss er sich gefühlt haben. Und dann sprach Gott, die Antwort, hört gut zu, die Antwort auf die Frage, wer bin ich von Mose? Ich will mit dir sein. Gott, du weichst aus. Nee, nee. Ich will mit dir sein. Teil seines Namens übrigens, Yahweh. Der Gott, der mit dir ist, ich will mit dir sein. Das war die Antwort. Und dann erklärt es noch. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. So, Gott sagt dir, die Antwort auf wer du bist, ist, wer mit dir ist und welches Ziel du hast von dem, der mit dir ist. Und sagt er, ich bin mit dir und das ist das Ziel. An diesem Berg werdet ihr, alle Israeliten, zusammen mich anbeten. Das ist der erste Schritt des Auftrags. Okay, gehen wir zu einer zweiten Person. Die zweite Person kennt ihr auch. Gideon. Gideon bekommt Besuch vom Engel des Herrn. Wir wissen, er war in einer Weinkelter und drosch dort Getreide, was man eigentlich in diesem Ort nicht tut, weil er Angst hatte vor den raubumherziehenden Völkern, die Israel eigentlich sofort ausrauben. Sobald irgendwas geerntet wurde, kamen die und nahmen das mit. Also versteckt er sich und droscht so seinen Weizen, damit er wenigstens die Körner für sich behalten hatte. Und dann kommt der Engel des Herrn, erwischt ihn dabei und sagt, du tapferer Held! Ich kann mir vorstellen, wie Gideon, wen meinst du? Ich verstecke mich hier gerade, ich habe weder ein Schwert noch sonst was. Ich dreche hier ein bisschen Getreide. Gott schaute in die Berufungsakte dieses Mannes. Und er sah, was er nicht sah. Er sah Gewaltiges in diesem Mann. Ich habe gerade diese neue Pflichtlektüre, bin ich hier gerade am Lesen. Ihr habt sie bestimmt auch schon alle. Und da ist so eine schöne Geschichte drin, wie der Autor einem jungen Mann sagte, Gott sagt dir, du bist ein toller Musiker, du hast eine wundervolle Stimme und du wirst Lobpreislieder schreiben und das ganze Land, war in Südamerika, das ganze Land wird deine Lieder singen. Und danach kam der Pastor dieses jungen Mannes zu dem Robbie Dawkins und sagte, also hier bist du ein bisschen zu weit gegangen. Dieser junge Mann kann nicht singen. Und glaub mir, er sollte nicht singen. Ja gut, sagt er, ich habe es ausgehört, weil ich es gehört habe. Wenn ich mich geirrt habe, dann ist es so, tut mir leid. Und dann hat er es irgendwie auch vergessen. Ist dann 10 Jahre später wieder eingeladen worden von diesem Pastor in dieses Land. Und dann war dann ein grandioser Lobpreisleiter. Und der Pastor sagte hinterher, und wie fandest du den Lobpreisleiter? Oh, der ist richtig gut, sagt er. Weißt du noch, wer das war? Nee, also er hat sich nicht mehr erinnert. Das ist Rodriguez, das ist der, den du damals gesagt hast. Ach komm. Und dann sagte der Pastor, an dem Tag, wo du ihm das zugesprochen hast, von diesem Tag an konnte der singen. Vorher war das eine Katastrophe, er hat keine Stimme, gar keinen Ton getroffen. Und ab diesem Tag konnte der singen. Und dann hat er sich entwickelt, hat Lieder geschrieben. Und jetzt werden diese Lieder im ganzen Land gesungen. Überall in Gemeinden singen die Leute die Lieder von diesem jungen Mann. So, weißt du, manchmal ist das, was jemand in dir sieht, was Gott in dir sieht, das Entscheidende. Und sobald es jemand ausspricht, deswegen sind ja Worte der Erkenntnis so interessant, du sprichst ja nur etwas aus, was Gott, jetzt in dem Fall mir oder Iris, gezeigt hat, und dann kommt es zustande, wenn es jemand annimmt. Das ist ein Wunder. Jedes Mal, ich bin jedes Mal begeistert, wenn das passiert, weil wir tun ja gerade gar nichts dafür. Wir hören einfach etwas, sprechen es aus, und die Person reagiert im Glauben, und dann passiert's. Und so war es hier bei Gideon. Der Engel hat etwas ausgesprochen, und wir wissen, es war der Engel des Herrn übrigens, das war Jesus vor seiner Fleischwerdung, aller Wahrscheinlichkeit nach, Und der begegnete eben Gideon in dieser Zeit. Und dann kommt der Text, Richter 6, 15. Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Für mich ist das die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Der Herr aber sprach zu ihm, hört die Antwort, hört bitte, hört hin, hört die Antwort. Weil ich mit dir sein will. Das hatten wir doch eben schon mal bei dem Mose, oder? Ja, das war die Antwort. Dieselbe Antwort auf dieselbe Frage. Ist mir aufgefallen, bei Bibel ist das. Wow, das ist eine coole Antwort. Weil ich mit dir sein will, sagt Gott. Wow, wir wissen, dass wenn Gott mit mir ist, niemand gegen mich sein kann. Stimmt's? Also wenn Gott mit mir ist, ist das schon eine wesentliche Antwort für meine Frage, wer ich bin. Gott will mit mir sein. Gott ist gerne mit mir zusammen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich gucke manchmal in den Spiegel und denke, Gott, was hast du für einen Geschmack? Und dann freue ich mich, denke ich, er liebt mich, er liebt mich. Ich muss kein Gänseblümchen nehmen, was er liebt mich, nicht, er liebt mich. Er liebt mich. Er liebt mich. Es gibt sogar Bibelstellen, die kann man so weit auslegen, dass da steht, der ist verrückt nach mir. Könnt ihr euch das nicht machen? Guck du in den Spiegel und stell du dir das vor. Ich habe immer meine Schwierigkeiten damit manchmal noch, aber ich freue mich dann, weil ich weiß, dass es wahr. Er hat mich lieb. Weißt du, bei meiner Mama und bei meinem Papa, ihr guckt zu, alle Mama, alle Papa, bei euch weiß ich genau, dass ihr mich so liebt, wie ich bin. Weil ihr mich erkennt. Von so klein auf. Ihr kennt alle meine Schwächen, oder vielleicht die letzten nicht mehr, die kennen dann meine Frau besser als ihr. Ihr wisst, wer ich bin. Und ihr habt mich trotzdem lieb. Und das ist genau das, was Gott uns immer wieder zum Ausdruck bringt. Weil er weiß noch besser, wer du bist, als dein Papa und deine Mama oder als dein Ehepartner. Weil er kennt dich ganz und gar. Und trotzdem, überleg doch mal. Jemand hat mal Gnade übersetzt als Gottesliebe zu uns, trotz uns. Ich mag das. Ich mag das so. Glaub mir, ich habe nicht ein Selbstwertproblem. Denk das jetzt nicht. Das ist nicht. Ich komme eher von der anderen Seite früher. Eher stolz und diese Dinge. Ist nicht mehr so jetzt mein Thema, hoffe ich. Aber das wisst ihr besser als ich, weil stolz wisst ihr, sieht man ja selbst am letzten. Aber ich weiß, dass das stimmt. Und das macht mich auf eine Weise stolz, die christlich ist. Ich bin stolz auf ihn. Und dankbar. Stehst du, das ist ein dankbarer Stolz. Weil ich kann ja nichts dafür. Ich habe es mir ja nicht verdient. Ich kann ja nicht sagen, ah, das ist, weil ich habe so viel Knete oder ich bin so klug oder ich bin so hübsch. Oder das kann ich ja alles nicht sagen. Aber ich kann sagen, er liebt mich trotzdem. Oh, bitte nimm das mit, wenn du nichts mitnimmst von der Predigt. Nimm diesen Gedanken einfach mal mit und denk drüber nach. Auch wenn du Jesus überhaupt noch nicht kennst. Stell dir vor, da wäre ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der wäre real. Und der liebt dich so, dass er verrückt nach dir ist. Dass er sogar seinen eigenen Sohn ans Kreuz geschickt hat, nur damit du zurück zu ihm kannst. Damit die Sünde, die euch getrennt hat, beiseite geschoben wird. Das ist der Kerngedanke. Okay, gehen wir zur dritten Person. David. Davids ganzes Leben zeugt davon, dass ihm Gott wichtiger war als das, was Menschen über ihn dachten. Er schrieb und sang seinem Gott, obwohl er von seinem eigenen Vater nicht ernst genommen wurde. Er riskierte alles, um dem Spott des Riesen Goliath ein Ende zu machen und Gott zu ehren, weil er konnte es nicht mit anhören, wie dieser Mann über Gott sprach. Er verschonte das Leben von König Saul mehrere Male, weil er Gott fürchtete. Er riss das Königreich, zu dem er ja sogar schon gesalbt war, nicht an sich, obwohl er es leicht hätte tun können. Er machte sich zum Affen, als er vor Freude über die Rückkehr der Bundeslade halbnackt vor dem ganzen Volk tanzte. Und jeder sah, dass es auch nur ein einfacher Mann war. Er respektierte Gottes Gericht über sich, nachdem er gesündigt hat. Er handelte nicht mit Gott. Er akzeptierte. Er vertraute ihm. Und bis zum Ende hielt er an der Furcht des Herrn fest und bildete sich nichts auf seine Erfolge ein. Wir lesen im 2. Samuel 7, Vers 18. Und dasselbe steht übrigens nochmal im 1. Buch Chronik, Kapitel 17. Dieselbe Sache steht zweimal in der Bibel. Derselbe Satz. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr? Du, mein Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Wie bei den Filmausschnitten habe ich Schwierigkeiten, meine Augen trocken zu halten, wenn ich diesen Satz hier lese. Weil ich erkenne mich da drin, immer wieder. Immer wieder frage ich Gott, wer bin ich, dass du mich und mein Haus bis hierhin gebracht hast? Warum? Wo kommt diese Gnade, diese Gunst her? Weißt du, wann hast du das letzte Mal so vor Gott gesessen? Vielleicht ja noch nie. Vielleicht auch so oft wie ich. Fast jeden Tag. Aber es tut gut, sich das einzugestehen. Weil das zeigt, dass du ein Herz der Dankbarkeit entwickelst. Das erkennt, dass du es nicht verdient hast. So wenig wie ich, so wenig wie irgendjemand. Die Antwort Gottes war also letztlich für alle drei Männer die gleiche. Ich bin mit dir und das gibt dir Wert, Sinn und Ziel. Niemand kann diese Dinge von dir nehmen. Niemand. Weil sie von ihm kommen. Nicht von Besitz, nicht von Aussehen, nicht von Wissen oder von irgendeinem Vorteil, den du im Leben hast. Sie kommen von ihm. Lass mich noch über einen vierten Mann reden. Den Lazarus. Lazarus war vielleicht der beste Buddy von Jesus, war ein sehr, sehr guter Freund. Er war eng befreundet mit Lazarus und seinen beiden Schwestern Maria und Martha. Und als er gestorben war und dessen Schwester Martha Jesus begrüßte, der kam erst 3 Tage nach seinem Tod, also der war schon längst im Felsengrab verscharrt. Und dann war das, was Martha sagte zu Jesus, folgendes. Die Antwort von Jesus war daraufhin, was Martha sagte, so, du kommst zu spät und so. Und Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Interessant, oder? Da haben wir wieder dieselbe Antwort. Eine Riesenkatastrophe, Lazarus war tot. Und so eine kleine Anklage war schon in der Begrüßungsrede von Martha. Und Jesus sagte nur, ich bin. Jahwe, ich bin. Ich bin. Und mit mir ist alles, was er ist. Und dann geschah das Wunder. Er sagte, mach den Stein, rollt ihn weg. Und Martha sagte, hey, der stinkt schon, Herr. 3 Tage, Wüste, keine gute Idee. Stein weg. Lazarus, komm raus. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Er kam. Warum? Weil Jesus mit ihm war. Wir müssen uns manchmal mehr Gedanken übrigens darum machen, ob wir mit Jesus sind oder ob als dass er mit uns ist. Denn das Problem bei der ganzen Sache ist ja, dass viele Christen sich in die Tasche lügen und sagen Sätze wie, ja, Gott ist ja immer bei mir. Wo steht das? Im Kontext des eigenen Lebens. Ja, aber steht doch, Gott ist immer bei mir. Steht da? Was steht im Kontext? Der Kontext in all diesen Bibelstellen, gibt mehrere davon, geht immer darum, das drückt es an anderer Stelle so aus, naht ihr euch zu mir und ich nahm mich zu euch. Mit anderen Worten, mein eigenes Leben Gott gegenüber bestimmt den Abstand, den wir zueinander haben. Lebe ich in Sünde, ist er ganz sicher nicht nah bei mir. Brauchen nur Matthäus 28 anschauen, wo Jesus seine Allmacht beschreibt und sagt aber auch gleichzeitig, wenn du nicht tust, wofür du hier auf dieser Welt bist, dann bist du auf dich gestellt. Dann machst du dein Ding. Vielleicht kommst du noch in den Himmel, so wie durchs Feuer hindurch, das ist ja auch eine biblische Wahrheit, aber ich kann nicht mit dir sein, weil Sünde trennt mich von dir, Sünde schließt mich aus deinem Leben aus. Wenn du deinen Willen tun willst, kannst du nicht meinen tun. Ist immer eine gute Idee übrigens, seinen Willen zu tun, weil dann ist er nahe. Und wenn er nahe ist, dann kommt das Ich-Bin-Wort zustande. Dann erleben wir das, was der Psalmist Psalm 91 sagt und 1000 fallen zu meiner Seite und 10.000 zu meiner Rechten, aber mich trifft es nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich das erlebt habe, Leute. Und ich weiß eins, ich kann dafür nur so sehr etwas, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit, zumindest soweit es mir bewusst ist, auf Christus hin ausrichte. Und zwar mein Lebensstil. Ich fange morgens nicht an mit der Tageszeitung, ich fange mit der Bibel an. Ich will jeden Tag mit ihm verbringen. Das gelingt mir nicht immer gut, ich weiß. Geht es mir wieder mit Leuten. Aber ich will. Die Richtung stimmt. Versteht ihr? Die Richtung stimmt. Und ich korrigiere auch, sobald ich merke, da läuft was in eine andere Richtung. Du wirst dann gewisse Fernsehsendungen ausschalten. Weil du spürst, das Ding trennt dich von ihm. Und von ihm getrennt zu sein, ist keine gute Idee. Weil es gibt keine Sicherheit in diesem Leben. Es gibt keine Kontrolle in diesem Leben. Es kann alles Mögliche passieren, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Und deswegen möchte ich nur eins, ganz nah bei ihm sein. Ich möchte mich nah an ihn halten, weil Erfolg, habe ich neulich auch in einem Pop gesagt, da steckt für mich Erfolg drin. Wem folgt er? Ich möchte Jesus folgen, weil dann bin ich da, wo er ist. Und wo er ist, ist der sicherste Platz auf dem Planeten. Es gibt keinen sicheren Ort, als in Gottes Hand zu sein. Da habe ich mich entschieden zu sein. Und das gibt mir Identität, mehr als irgendwas anderes, was ich bisher ausprobiert habe. Nun, Gottes Antwort darauf, wer du bist. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengetragen, die mir so einfielen dann. Vielleicht schließt du mal die Augen und hörst einfach mal so hin, als ob Gott dir das jetzt persönlich gerade zuspricht. Wenn du die Frage stellst, who am I, wer bin ich, sagt Gott dir Folgendes. Du bist wertvoll, weil ich dich geschaffen habe. Du bist wertvoll, weil ich meinen Sohn stellvertretend für dich und deine Schuld habe sterben lassen. Du bist wertvoll, weil ich dich für die Ewigkeit bei mir berufen habe. Du bist mein vielgeliebter Sohn, meine vielgeliebte Tochter und Erbe meiner Herrlichkeit. Du bist wertvoll, weil du mein Partner bist auf dieser Welt. Du bist wertvoll, weil du mein Freund bist. So nennt Gott dich nämlich. Du bist wertvoll, weil du durch das Blut meines Sohnes heute makellos und tadellos als meine Gerechtigkeit vor mir stehst. Du bist wertvoll, weil ich dich so sehr liebe, wie ich Jesus liebe. Du bist so wertvoll, weil ich große Freude an dir habe. Ist es nicht wundervoll, so viele Gründe zu hören, warum ich wertvoll bin? Für jede dieser Aussagen gibt es Bibelstelle, Kapitel und Vers. Ich habe einige ins Handout geschrieben. Das kriegst du am Dienstag mit der Rundmail, wenn Iris diesmal dran denkt. Wenn nicht, fordere es einfach an. Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon. Und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, wird glückselig sein in seinem Tun. Jean Valjean hatte bei dem Priester das erste Mal in den Spiegel Gottes geschaut. Und er handelte danach anders als je zuvor. Wann hast du das letzte Mal in den Spiegel Gottes geschaut? Was ich eben gesagt habe, das war dein Spiegelbild. Das war nicht für irgendjemand anderen, für irgendjemand besonders frommen oder irgendjemand, der besonders gut ist bei irgendwas. Das war genau für dich. Das ist, wie Gott über dich denkt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für die hingab, um all die zu erretten, die glauben. Überleg mal, das bist du. Für dich. Er liebt dich. Er ist verrückt nach dir. Auch in unserem Leben haben wir einen Sack voll Silber geschenkt bekommen, als wir gerettet wurden. Und es ist keiner von den Säcken, die uns beschweren, sondern es ist leicht. Es ist angenehm. Ich will damit sagen, es stehen uns Dinge zur Verfügung, die selbst viele Christen noch nicht so ganz realisiert haben. Weil unser Sack von Silber sieht so aus. Eine Bibel. Verheißung. Dinge, die Gott über die sagt, die ihm treu sind. Die wirklich stolz und begeistert darüber sind, seine Kinder zu sein. Für die steckt hier so viel drin. Und von nun an brauchen wir nicht länger, um unsere Vorteile zu kämpfen. Ist das nicht schön? Wir müssen die deutsche Neidkultur nicht vervielfältigen. Wir können sie unterbrechen in unseren Familien. Wir können uns mit denen freuen, die Gott segnet. Und gleichzeitig uns selbst darauf vorzubereiten, mehr Segen zu empfangen. Bei Gott kommt nämlich keiner zu kurz. Unser Wert steht für alle Zeit fest. Vor ein paar Wochen habe ich im Gottesdienst den Satz so gehört. Ich bin die Vergangenheit meiner Zukunft. Ich bin die Vergangenheit meiner Zukunft. Und die Zukunft für uns Christen ist hell erleuchtet, ausgestattet mit allem, was wir jemals brauchen werden. Und wenn dieses Leben hier vorbei ist, mit einer Ewigkeit und einer Unendlichkeit von Möglichkeiten, die wir jetzt nicht mal erahnen können. Nun, ich möchte schließen und möchte dir noch ein paar Tipps mitgeben. Nämlich Tipps, wie du deinen Wert, und wenn ich Wert meine, dann spreche ich auch von Frieden und Freude, den Grundimpulsen des ganzen Lebens. Wenn du deinen Wert behalten möchtest, dann hör zu. Erstens, höre auf, dich zu vergleichen. Mach das Spiel nicht länger mit. Als Frau, vergleich dich nicht mit anderen Frauen. Als Mann, vergleich dich nicht mit erfolgreichen Männern anderer Art und fühl dich dann eben klein und finde deinen Platz. Es ist gut, Vorbilder zu haben. Es ist in Ordnung, sich auch ziehen zu lassen. Aber wenn das was mit deinem Wert macht, hör auf damit. Hör auf damit. Ich habe auch Vorbilder. Ich habe Männer und Frauen, denen ich gut zuhöre und von denen ich viel lerne. Aber ich bin nicht weniger wert, verstehst du? Nur weil sie etwas erreicht haben, wo ich gerne hin will. Zweitens, lerne und lebe Dankbarkeit. Wenn ich sage lerne, meine ich wirklich lernen. Dankbarkeit ist etwas, was du lernen musst. Alles fängt an, wie bei vielen, mit einer Entscheidung. Von heute an, Gott, möchte ich dankbar sein. Ich möchte Dankbarkeit entwickeln. Und glaub mir, je mehr du es lebst, desto mehr wächst es in dir. Und wenn du ein Leben der Dankbarkeit lebst, kannst du dir irgendwann kaum noch vorstellen, wie Neid sich anfühlt. Weil es passt nicht mehr in dein Leben rein. Du bist dankbar, wenn du irgendjemanden siehst, der ein schnelleres Auto fährt als du. Du hast Spaß, du freust dich mit dem. Wenn du eine Frau siehst mit einem schöneren Kleid als du, dann findest du das einfach nur schön und freust dich, dass Gott sie so gesegnet hat. Du musst dich nicht vergleichen. Du bist dankbar. Du bist dankbar für das, was du hast. Und du weißt es ganz neu zu schätzen, weil du weißt, du verdienst es eben überhaupt nicht. Und Gott gibt es dir trotzdem. Und dann schaust du und denkst zurück in die Vergangenheit, wie Moses das hätte tun können oder David. Und du siehst dann auch in meiner Vergangenheit, oder Gideon, war ich nicht so der Coolste. Ich war eher feige oder, naja, habe ziemlich dummes Zeug gemacht. Habe ich auch. Und dann bin ich dankbar, dass Gott mich trotzdem liebt und mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Und ich werde das in 10 Jahren bestimmt wieder sagen und in 50 Jahren vielleicht auch noch. Wie ist mit dir? Dankbarkeit denkt aus dieser Richtung heraus. Drittens, entscheide dich täglich neu, ein lebendiges Opfer für Gott zu sein. Und lebendiges Opfer heißt nicht tun, 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 sondern sein, 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 sein. Wenn das Geheimnis des Namen Gottes ist, ich bin, ist es möglicherweise das Geheimnis von dir und mir, dasselbe zu sein. Ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein lebendiges Opfer, freiwillig. Ich lebe für ihn. Und weil ich für ihn liebe, geht es mir auch gut. Denn Gott versorgt. Wer du bist, ist nicht Zufall oder Schicksal, weißt du. Es ist Gottes Bestimmung und es ist deine Entscheidung, diese Bestimmung anzunehmen. Ich wiederhole den Satz. Wer du bist, ist nicht Zufall oder Schicksal. Es ist Gottes Entscheidung, Gottes Bestimmung und deine Entscheidung, diese Bestimmung anzunehmen und zu leben. Who am I? Die Bibel sagt, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal alles, es gibt so viele Stellen. Aber ich fasse es zusammen. Wer ist mein Wertgeber? Wer ist es, dem du deinen Wert entnimmst? Ist es irgendjemand, irgendetwas oder er? Weil wenn er es ist, ist dein Problem gelöst. Du weißt, wer du bist. Wer bin ich, ist die Frage, die sich jeder stellt und die uns in gewisser Weise immer unmündig hält. Selbst wenn ich Generalmanager von einer Riesenfirma bin oder eben Boxprofi oder keine Ahnung, Multimilliardär. Wenn diese Frage nicht geklärt ist, lebe ich geistlich unmündig. Ich muss immer beweisen, dass ich es wert bin. Ich kann mich nur dann freuen, wenn ich das erreicht habe, was ich denke, was wichtig ist, damit ich wertvoll bin. Und das ist eine Falle. In die fallen Superstars und die fallen Hartz-IV-Empfänger. Da ist keiner sicher vor. Wir alle haben diese Frage, wir sind mit dieser Frage geboren. Nicht damit sie uns fertig macht, sondern damit wir die Antwort suchen
Und zwar bei der richtigen Quelle. Und die einzige Quelle, die diese Antwort hatten, das weiß jeder nach ein paar Jahrzehnten auf dem Planeten, ist Gott. Niemand hat mir diese Antwort geben können, egal wo ich gesucht habe. Kein Motivationstrainer, kein Multireicher, kein, was hatte ich für Freunde, kein Berühmter. Keiner kann mir das sagen. Nur Gott. Und Gott hat es längst gemacht. Die Frage ist nur, glaube ich ihm? Vertraue ich ihm? Wer ich bin, Gott gibt die richtige Antwort. Und wo immer du jetzt gerade bist und wann immer du das hier auch siehst, auch wenn du es erst Monate oder Jahre später siehst, es ist jetzt der Moment, wo ich dich einladen möchte, zwei Dinge zu tun. Zunächst möchte ich mit dir ein Gebet sprechen, das dir überhaupt den Zugang legt zu Gott. Das sozusagen die Brücke baut zurück ins Vaterhaus Gottes, wo du hin bestimmt und berufen bist, seit deiner Geburt, seit deiner Zeugung. Das ist ein einfaches Gebet, ein Hingabegebet, das ich auch als Christ immer wieder mitbete, weil ich das will. Ich will, dass das die Richtung meines Lebens ist und bleibt. Und egal, was gerade in die Woche los war, vielleicht ist es genau das richtige Gebet für dich auch. Und danach möchte ich einen Segen aussprechen über jedem von euch, der diese Frage mitgebracht hat in diesem Gottesdienst oder bevor er dieses Video hier sieht. Wer bin ich? Ich möchte beten, dass deine Antwort sich auf den Weg macht. So sprich mir doch folgende Worte nach, um Jesus Christus dein Leben zu übergeben. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz dein Leben gegeben hast. Ich bitte dich, vergib mir all meine Schuld. Wasch mich rein von jeder Sünde in meinem Leben. Es tut mir leid. Vergib mir. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit, sei mein Herr. Amen. Und Herr, ich danke dir für jeden, der das Gebet gesprochen hat und dass du ihn weiterführst von diesem Moment an. Dass du ihm eine Gemeinschaft zeigst von gläubigen Christen, wo auch immer die Kirche oder die Gemeinde ist, zu der du die Person hinberufst. Herr, lenke und führe und fang an, deine Bibel zu lesen, wenn du das warst heute, wenn du dieses Gebet für dich erstmalig oder wieder neu gesprochen hast. Mach die Bibel zu deiner Priorität. Fang an, im Johannesevangelium zu lesen. Jeden Tag wenigstens ein Kapitel und sprich mit deinem König und Herrn. Er liebt es, mit dir zu sprechen. Und dann wird das geschehen, was ich immer so nenne, dann wirst du seine Münze. Die Münze in seiner Tasche. Und er kann dich ausgeben, wofür er möchte. Keine Angst. Er wird dich nie entwerten. Und jedes Mal, wenn er dich ausgibt, das heißt durch dich etwas tut, wirst du dich großartig fühlen dabei. Weil du weißt, du bist in seinem Plan gelaufen. Was er macht, macht er gut. Und ich segne jetzt jeden von euch damit, dass du die Antwort auf die Frage Who am I internalisierst, dass du sie tief in dich hineinsaugst und dass du nicht nur diese Predigt hier hörst, sondern dass du über das nachdenkst. Dass du dir das Handout noch anschaust, dass du die Bibelstellen nachliest, dass du erkennst das, was die großen Männer Gottes damals erlebt haben, dass das für dich ist. Genau dasselbe. Dass wie Lazarus du von den Toten rausgerufen wurdest von Gott, in dem Moment, wo du ihm dein Leben gegeben hast. Dass du wie Gideon ein Held bist, ein tapferer Held, tief in deinem Herzen, dass Gott das freisetzt, dass du das sein darfst. Und es ist fantastisch, das zu sein. Dass du wie Mose und David, dass du ein Führer bist, jemand, der sein eigenes Haus führen kann, vielleicht auch andere Menschen gut führen kann, durch dienende Haltung, durch Begeisterung und durch eine Lebendigkeit in der Beziehung mit Gott, dass du ein königlicher Priester bist wie David, der dieses Leben hier, dieses doch recht kurze Leben nutzt, um seinem König treu zu dienen. Und ich danke dir, Herr, dass das fließt gerade jetzt. Jetzt durch diese Kanäle, wo das zu sehen ist, was hier ist. Ich bete, dass deine Antwort so tief hineingeht. Who am I? Bist du ein vielgeliebter Mann, eine vielgeliebte Frau, bist eine Tochter, ein Prinz, eine Prinzessin des Höchsten, dass du diese Königswürde annimmst, dass du einfach von heute an nur noch dankbar und begeistert bist über deinen Stand, den du hast, solange du in Christus Jesus bleibst. Ich danke dir, Herr, dass das hineinfließt, nicht nur tropft, sondern fließt hinein in den Verstand und vor allem tief in den Geist jedes Einzelnen. Und dass Verletzungen sich lösen, dass Ungerechtigkeiten der Vergangenheit abfallen, dass all das, was bisher so schwer war, immer mehr an Gewicht verliert. Weil wir lernen, es an dich abzugeben, Jesus. Denn du bist der Einzige, der es tragen kann. Ich danke dir, Herr, dass das Leben von diesem Tag an eine neue Dimension bekommt für einige, die das hier jetzt sehen. Danke. Amen. Ich sage mal Tschüss und übergebe an meine bezaubernde Frau und freue mich auf viermal Pop in der kommenden Woche und ganz besonders auf den Montag, wo unser Interview ausgesandt wird. Ich bin selbst ganz gespannt.
Ja, schön, dass ihr jetzt
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.